Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir über den Teufel im Detail und wir haben viel zu besprechen, nämlich 4 Spiele haben wir vor der Brust und ehrlich gesagt wissen wir selbst noch nicht genau, wie wir das jetzt in einer Stunde Podcast unterbringen wollen. Zum Glück habe ich den Podcast-Profi Nummer 1 dabei, mir gegenüber, der Mann, der für alle 4 Spiele Körner hat bis zum Schluss und sich wahnsinnig schon auf die Euroleague freut, jetzt am was weiß ich, wann es losgeht. Am Samstag?
Die Euroleague? Nee, die Nations League.
Heißt das Nations League? Ach, scheiße. Das siehst du mal, ich bin raus.
Ja, ich verfolge die Nations League.
Also deswegen bist du dabei, lieber Sebastian.
Genau.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich habe die Körner, jetzt nach langem Arbeitstag noch mit dir hier zu sitzen. Die Massen lechzen nach neuem Podcast-Material und wir sind bereit zu liefern.
Ja, du hast gut lächeln. Du drehst ein bisschen Däumchen in deinem Büro.
Ja.
Ich war hier schon bei 2 Jugendtrainings heute Abend. Ich habe schon Konditionstraining mit einer E-Jugend gemacht und schon Bambini Fußballtraining geleitet.
Das ist fantastisch, dass du das tust. Das Ehrenamt bereichert, muss ich dazu sagen. Und ohne Menschen wie dich wäre Profifußball auch nicht möglich. Von daher ein ganz fettes Merci an dich raus und mach weiter so. Und es steht dir auch gut, also wir sind ja ein Podcast und kein Vlog, aber er hat abgenommen. Ja, ich bemerke das jedes Mal. Der Mann ist einfach drahtig und richtig gut unterwegs. Also vielleicht kriegt Olli Schäfer bald Konkurrenz.
Ich bin totaler Hungerhaken, ja.
Ja. Ja, der Zahn der Zeit nagt nicht, er hat richtig Hunger. Aber egal, lass uns einsteigen in die Materie, von der wir Ahnung haben, oder? Was meinst du?
Lass uns einsteigen. Was war das letzte Spiel, über das wir gesprochen haben? Ich glaube Paderborn. Seitdem ist ja einiges passiert. Wir haben gewonnen, auswärts beim damaligen Tabellenführer aus Düsseldorf. Wir sind danach im Pokal rausgeflogen, haben dann ein wirklich vermeidbares 2:2 Unschieden gesehen auf dem Betzenberg gegen wirklich schwache Magdeburger, die ich sehr enttäuschend fand, auch wenn es nur so 10 waren. Und haben jetzt am Freitag ein Spiel gesehen in Nürnberg, ein 0:0 der, ich würde sagen, glücklichen Sorte für uns. Ein 0:0, bei dem Nürnberg extrem gut gespielt hat und das für uns eigentlich nur 90 Minuten vergebene Lebenszeit war.
Genau, also ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht jedes Spiel im Detail durch. Auch wenn wir so heißen, aber das würde zu lange gehen. So viel Zeit haben wir nicht. Aber ja, ich denke, das Nürnberg-Spiel ist uns allen vielleicht noch in jüngerer Erinnerung, noch irgendwie im Kopf. Man kann sich daran erinnern, was passiert ist. Und du hast ja schon gesagt, also es war tatsächlich ein Spiel, wo Nürnberg das, was sie auf den Platz bringen wollten, besser auf den Platz bekommen haben als wir. Vielleicht auch den klareren Plan hatte über 90 Minuten. Wie sie zum Erfolg kommen wollten. Und wir hatten auch unsere Chancen. Ache hatte wirklich gute Gelegenheiten. Im Endeffekt können wir froh sein, mit einem Punkt nach Hause gegangen zu sein.
Ich gucke gerade, wir sind jetzt doch, wenn ich es richtig sehe, seit 4 Spiele ungeschlagen, ne?
Exakt.
Ja. Und haben jetzt auch schon, ich glaube, 4 oder 5 Mal diese Saison 0 gespielt.
Das ist doppelt so viel wie die letzte Saison. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir unter Entwicklung verbuchen können. Ich habe nachher noch ein bisschen was anderes zum Thema Entwicklung zu sagen. Vielleicht nicht ganz so signifikant, wie dass wir jetzt schon 4-mal die Null halten konnten. Aber ja, in den letzten 4 Spielen haben wir 2 Siege, 2 Unentschieden. Das heißt 8 Punkte, 2 Punkte pro Spiel. Das ist der Schnitt eines Aufsteigers.
Das ist wieder das schwierige Umfeld hier. Jede Woche neu.
Ja, wenn man die 4 Spiele isoliert anguckt. Davor war es halt nicht so.
Lass uns doch mal rausarbeiten, was so am interessantesten war in den letzten 4 Spielen, was wir besprechen müssten. Wir müssen vielleicht darüber sprechen, wie unsere inzwischen halbwegs eingespielte Doppel-6, Aremu, Kalotsch funktioniert. Mhm. Mit Blick vor allen Dingen auf Afiz Aremu. Ich habe mir unlängst mal wieder eine alte Folge von uns angehört, weil ich deine Stimme so wahnsinnig gerne höre,
Sebastian. Ich weiß. Zum Einschlafen.
Und da haben wir nämlich beide noch gesagt, ob der jemals noch mal bei uns ankommt. Schauen wir mal. Und jetzt ist er, ich bin nicht sicher, ob er unumstrittener Stammspieler ist, aber er ist jedenfalls Stammspieler, auch wenn er, glaube ich, jedes Spiel ausgewechselt wurde bisher. Wir müssen, finde ich, über Boris Tomiak sprechen. Der wirklich zwischen, wie sagt man denn da, zwischen Himmel und Hölle alles spielt.
Ja.
Also gegen Stuttgart fand ich ihn, wir haben es im Vorgespräch kurz schon besprochen, gerade am Anfang wirklich, wirklich schlimm. Gegen Nürnberg war er jetzt wieder mit der beste Mann und hat auch trotz gelber Karte rigoros und rustikal auch daran mitgearbeitet, dass wir eben kein Gegentor fangen, obwohl die Nürnberger kurz davor waren. Was, Klammer auf, auch ein bisschen an Nürnbergern lag. Ne? Irgendwann muss man halt mal schießen, statt noch ein Tänzchen zu machen. Klammer zu. Und wir müssen, glaube ich, weiß ich, ob wir darüber reden müssen, aber ich stelle fest, dass unser Top-Stürmer Ragnar Ache so ein bisschen auf Normalgröße gestutzt ist inzwischen. Wenn ich mir so die Chancen angucke, die er in den letzten Wochen dann halt liegen lassen.
Ja, also was die Ausbeute angeht auf jeden Fall, aber wie er sich die Chancen erarbeitet, wie er sich einbringt, wie er sich einsetzt, auch gegen Nürnberg, als er da nochmal, ich glaube kurz vor Schluss, den Ball an Knoche vorbeilegt, der eigentlich ein grandioses Spiel gemacht hat in der Innenverteidigung bei Nürnberg. Das ist schon ganz, ganz viel Qualität, das muss man schon sagen. Aber er hat jetzt nicht so das Abschlussglück. Dafür haben wir auch ein wenig Glück, wenn es um die Abschlüsse der Gegner geht. Vor allem gegen Nürnberg. Da hatten wir viel Spielglück davor in den Spielen, hier und da auch mal etwas, was uns davor häufig abgegangen ist. Ich würde aber gerne neben den ganzen Personalien, die du aufgezählt hast, noch mal einen anderen Narrativ aufmachen. Und zwar, das ist ja eigentlich, du hast gesagt, die erfolgreiche Doppelsechs Kalotsch Aremu. Ich finde,
ich habe gesagt, die halbwegs eingespielte Doppel-6.
Die halbwegs eingespielte, aber
sie erfolgreich ist, darüber lässt sich treffend streiten.
Gut, wenn wir nur die Punktausbeute der letzten vier Spiele nehmen, nämlich das sind die letzten vier Spiele gewesen mit Aremu und Kalotsch auf der Doppel-6. Und wir bleiben bei der Analyse von vorher. Vier Spiele, keine Niederlage, zwei Siege, zwei Unentschieden, 8 Punkte. Zwei Punkte im Schnitt pro Spiel, muss man sagen, ist doch eigentlich eine ordentliche Leistung. Davor hat Ritter im zentralen Mittelfeld gespielt und häufig auch mit Kalotsch dann, aber Aremu war keine Option. Seit Aremu drin ist, haben wir kein Spiel verloren. Das Gleiche gilt ja auch so ein bisschen auf der anderen Position, die so ein bisschen aus der Not herausgeboren war. Wir hatten ja wirklich zeitweilig übelstes Verletzungspech. Nicht ganz so schlimm wie beim BVB, aber für unsere Verhältnisse doch schon einiges nachwerfen müssen von dem, was wir noch auf der Bank hatten. Auch Luca Sirch. Ja, auch aus der Not geboren, reingeschmissen, keiner wusste genau, wie ist sein Leistungsniveau aus der Regionalliga gekommen, schafft er das, den Sprung in die zweite Liga? Wir waren ja auch skeptisch, kommt er nochmal? Das sind so the return of, the doubtful, an denen bis jetzt eigentlich jeder irgendwie gezweifelt hat, beziehungsweise von denen man noch gar nicht viel gesehen hatte bis dato und die dann aus der Not geboren heraus über Verletzungen von anderen Spielern in die Verantwortung geschmissen worden sind und dieser Rolle eigentlich sehr, sehr ordentlich nachkommen, muss man sagen. Jetzt auch Daniel Hanslick.
Jetzt machst du uns aber kritischer, als wir sind. Bei Luca Sirch haben wir nur gesagt, komm, da kommt aus Regionalliga, der hat noch Zeit. Und wenn es Winter wird, ist auch okay.
Klar.
Im Übrigen ist das ja nun nicht der erste, naja, ich will nicht so weit gehen, um Topspieler sagen, nicht der erste gute Spieler, der nur deswegen reinkommt, weil es Verletzungspech gibt, weil es Sperren gibt, weil es Durchhänger gibt, was die Form angeht. Ich erinnere gerne an einen gewissen Robert Klatzl, der auch über diese Schiene in die zweite Bundesliga gekommen ist und jetzt der beste Stürmer der Liga ist. Leider bei einer anderen Mannschaft.
Ja, und aktuell, glaube ich, auch verletzt.
Schwer verletzt. Hat sich schwer verletzt.
Gute Besserung von hier aus. So läuft's halt manchmal. Wenn dann die arrivierten Kräfte, die ansonsten in der Startelf gestanden haben, dann länger ausfallen, haben die Spieler aus der zweiten Reihe die Möglichkeit, sich zu zeigen. Es ist gut zu sehen, dass die Spieler, die da sind, die geholt worden sind im Sommer oder im letzten Jahr, dann doch wenn sie in die Verantwortung genommen werden, auch durchaus mithalten können und schnell auch in die Rolle reinfinden, die man von ihnen sehen möchte. Ich fand das schon sehr ordentlich insgesamt. Ich glaube auch, Daniel Hanslik hätte nicht so viele Einsatzminuten gehabt, wenn Opoku fit gewesen wäre. Der wurde jetzt ja die letzten Spiele langsam rangeführt. Also ich wüsste nicht, für wen jetzt Hanslik da hätte spielen sollen. Das war mir nicht ganz klar. Ich glaube, wir haben mit Aremu so als klassischen Sechser, und das hat er gespielt. Das ist das, was wir immer gefordert haben, die Holding Six. Der war super unauffällig mit Ball, hat aber defensiv das solide gemacht, stand gut, hat die Räume dicht gemacht. Ich finde auch mit Karloc zusammen relativ gut harmoniert vor der letzten Kette. Im Spielaufbau unauffällig, genau wie Karloc, da kommt relativ wenig. Die Balance ist, glaube ich, mit den beiden deutlich besser in der Zentrale als mit einem von ihnen und Marlon Ritter. Ich glaube, da schlägt das Pendel tatsächlich etwas zu offensiv aus. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Marlon Ritter bashen, das ist ein fantastischer Fußballer.
Tust du aber! Nein. Zweite Episode in Folge jetzt schon.
Naja, also Marlon Ritter war jetzt die letzten vier Spiele nicht in der Startelf. Nochmal, und wir haben es geschafft, kein Spiel davon zu verlieren. Es soll nicht heißen, dass er schlecht ist. Ich glaube, dass er von der Bank kommt, nochmal einen anderen Impact bringen kann und dass er, wenn es darum geht, sozusagen erstmal dieses Ringen um die Zentrale, dass er da nicht der Spieler ist, der defensiv, also unsere Mannschaft war davor, fand ich, im Mittelfeld nicht ausbalanciert genug. Jetzt haben wir die defensive Balance gefunden. Wir können natürlich aus der Zentrale noch ein bisschen mehr Offensivpower entwickeln. Das wäre mit Marlon Ritter sicherlich leichter. Aber ich finde es so aktuell stabiler, vor allem gegen den Ball.
Ja, aber das hat doch mit Ritter nichts zu tun.
Sondern?
Das hat doch mit Ritter nichts zu tun, dass wir dann plötzlich hier mit einer Fünferkette und zwei Sechsern davor spielen. Ritter hat ja eine ganz andere Rolle gespielt vorher.
Ja, schon. Aber wir spielen ja, also das wäre ja auch eines der Themen, die wir mal besprechen können, was wir überhaupt spielen. Ein Element, was Markus Anfang ja deutlich geändert hat, ist, dass wir mit Ball ein anderes System spielen als ohne Ball, und zwar sehr deutlich. Das war weder unter Funkel noch unter Schuster, unter Gramotzes, das war zu kurz, um es zu beurteilen, so. Er gibt der Mannschaft unterschiedliche Lösungsansätze vor, wenn sie den Ball haben und wenn sie gegen den Ball arbeiten, sich räumlich zu positionieren haben. Für ihn ist ja das Positionsspiel immer das Essentielle, sowohl defensiv wie auch offensiv. Er denkt ja, glaube ich, auch mehr in Räumen und Zonen als jetzt in 5-2-3-1 oder 4-4-2 oder 4-3-3 oder sowas. Er hat ja auch gegen Nürnberg das dann gemacht. Wir haben in Nürnberg begonnen mit einer im Prinzip stabilen Fünferkette und haben dann nach der Halbzeit durch einen Wechsel Aremu raus, Opoku rein, haben wir auf die Viererkette umgestellt. Sirch ist dann ins zentrale Mittelfeld vorgerückt. Also wir haben innerhalb eines Spiels Variabilität bewiesen. Und das zeigt ja auch die Entwicklung, die unter Markus Anfang angestoßen worden ist. Das war vorher nicht der Fall unter keinem der Trainer. Und ich glaube, dass Marlon Ritter, wenn du sagst, du beginnst wie gegen Nürnberg zunächst in einer Fünferkette mit einer defensiven Ausrichtung und schaust mal, was passiert. Und wenn du merkst, du musst in der Zentrale oder weiter vorne die Positionen oder die Räume noch ein bisschen anders überladen, die Positionen verändern, dann wechselst du nochmal und dann kann auch ein Marlon Ritter nochmal einen anderen Impact haben, aber erstmal stabil reingehen, und da ist die Aufstellung, die wir haben, die wir jetzt gewählt hatten, die letzten vier Spiele, meiner Meinung nach defensiv die stabilste Option. Gut, Marlon Ritter war auch verletzt. Ich weiß nicht, wie stark die Verletzung da jetzt immer noch reinspielt, wie viel Körner er hat, ob er 90 Minuten gehen kann, weiß ich gar nicht. Aber offensichtlich geht's auch ohne ihn.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde diesen Vergleich tatsächlich schwierig. Ich finde, du hast viele interessante Dinge gesagt. Gerade das mit den Räumen. Darüber müssen wir gleich sprechen, wenn ich gerne über Boris Thoma sprechen wollen würde. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, du bist großer Philipp Karloch Kolac-Fan. Aber was der spielt, das kann Ritter auf der Position besser.
Was er mit dem Ball macht, auf jeden Fall, aber gegen den Ball nicht.
Das sehe ich nicht so.
Ich finde,
wir haben da in der Paderborn-Folge, ich war ja im Stadion gegen Paderborn, hört es euch gerne nochmal an, ihr zu Hause. Gut, ich habe jetzt die letzten Spiele, mag sein, dass es besser geworden ist, aber wie der da rumgeirrt ist, das war nix.
Also ich war nicht im Stadion, manchmal ist es ja auch schwierig. Ich habe mich übrigens die letzten Spiele so arg geärgert über die TV-Übertragungen von Sky. So oft diese Close-Ups, so oft einfach irgendwelche emotional Shots auf irgendwelche Gesichter, groß oder wenn jemand. Es ist total nervig, wenn du Fußball schauen willst. Es gab ein Spiel, ich weiß gar nicht, welches das war, da habe ich das noch aufgeschrieben, irgendwie nebendran, so irgendwie die Bildregie ist Lars von Trier oder sowas. Das war wie so ein Western. Das war wieder Beginn von Spiel mir das Lied vom Tod. Die ganze Zeit irgendwie so ganz nah rangezoomt auf die Gesichter und Kaugummi kauen und hier und da. Und ich denke mir so, ey, ich will Fußball sehen. Ich will wissen, wie Lautern spielt. Was haben die für eine Aufstellung? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ja, da ist natürlich der Stadionblick besser. Aber ich finde schon, dass Karloc viel macht gegen den Ball. Vor allem Räume zu im Verbund mit Aremu und defensiver orientiert ist als Marlon Ritter. Außerdem ist er kopfballstärker. Er hat nicht so viele spielerische Möglichkeiten wie Marlon Ritter. Das ist halt der Trade-off. Und ich beurteile seine Leistung auch nicht überragend, die letzten 4 Spiele. Aber ich finde schon, dass er defensiv zur Stabilisierung beigetragen hat. Ja, dabei bleibe ich.
Punkt.
Punkt.
Ich lässt dich nicht von mir umstimmen.
Nein, diesmal nicht.
Ja, also ich will gar nicht mich einschießen auf Philipp Karloc. Das ist ja alles in Ordnung, das ist alles solide, mehr aber auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass die defensive Stabilität eben von ihm kommt. Die kommt vor allen Dingen, weil Lukas Ziyech einfach jetzt wirklich das 4. Spiel in Folge und auch in Stuttgart war er auch nicht so schlecht. Also eigentlich 5 Spiele in Folge wirklich richtig, richtig gut spielt.
Ja.
Man sieht dem Jungen nicht an, dass er letzte Saison noch Regionalliga gespielt hat, bei Lok Leipzig. Wo übrigens, der war ja im SWR-Podcast, glaube ich. Hat er 13 Tore geschossen oder was, wenn ich es richtig.
Ich glaube 13 Tore, 9 Vorlagen oder so, also crazy.
Das ist ja wild. Wild.
Aber ich glaube, der hat auch mehr 8 gespielt bei Lok. Ja,
das kann sein. Also ich glaube, es ist vor allen Dingen ganz viel an ihm auch liegt. Und es liegt daran, dass wir, und jetzt möchte ich gerne überleiten zum nächsten Thema, auch das haben wir hier schon häufiger besprochen, wir sehen Boris Thomiak nicht mehr so häufig auf der 6.
Ja.
Und das tut ihm gut und das tut vor allen Dingen uns gut. Wir haben das, finde ich, in der Anfangsphase im Pokalspiel beim VfB, haben wir das ganz massiv gesehen. Da haben wir nämlich eigentlich. Also es sah auf dem Platz aus, als hätte man mit einem 4-3-3 begonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob Anfang wirklich mit einem 4-3-3 beginnen wollte oder ob er genau das gesagt hat, was du gerade nämlich schon gesagt hast, dass er, Jungs, guckt, wie die Räume sind und dann stellt euch entsprechend. Und so habe ich das Spiel nämlich damals auch gesehen. So, nach meinem Dafürhalten sah Sean Zimmer damit massiv schlecht aus, natürlich gegen Chris Führig, aber er konnte nichts dafür, weil wir standen mit einer engen Viererkette gegen einen breit stehenden Führig. Und bei allem Respekt, Freunde, ich weiß, Sean Zimmer ist irgendwie so eine streitbare Figur, warum auch immer, aber was soll er denn da bitte machen? Wir stehen eng in der Viererkette und Führig kommt immer und immer wieder an der Auslinie und zieht in die Mitte. Da ist nicht viel zu holen. Und ich bin mir inzwischen, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich bin da sehr sicher, dass es an der Positionierung von Boris Thomiak lag. Weil der nämlich einfach nicht nach hinten gezogen ist. Er ist nicht in die Fünferkette eingerückt zu Beginn. Das hat er gemacht dann, als 1-0 für den VfB stand. Dann hat er plötzlich sehr, sehr viel defensiver gespielt und ist dann nämlich auch hinten in die Zentrale reingekrutscht. Lukas Ziyech war in dem Spiel raus. Lukas Ziyech hat in dem Spiel ganz klar auf der 6. Position gespielt und nicht in der Innenverteidigung wie im Spiel vorher. Lange Rede, kurzer Sinn. Es tut uns gut, wenn Thomiak wirklich in der Innenverteidigung kickt und nicht eins davor.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube allerdings gegen Stuttgart, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich der der Gegenwind gegen Zimmer da so groß war. Ich finde halt einfach, wenn du, er war ja, glaube ich, wirklich das ganze Spiel, hat 90 Minuten verteidigt. Gegen, und dann auch gegen Führich, der ist Nationalspieler, da war nicht viel Platz in der Situation, der nutzt das halt einfach crazy gut aus. Elvedi ist halt auch nicht richtig eingerückt und das, aber das kannst du auch nicht 90 Minuten verteidigen. Also das,
ich rede gar nicht jetzt über diese eine Torsituation. Es war eben nicht wenig Platz zu Beginn. Darauf will ich ja gerade hinaus. Ja. Die Stuttgarter haben sehr viel Diagonalbälle gespielt. Immer wieder Seitenverlagerungen von links nach rechts. Ja. Und wir waren immer die ganze Zeit in dieser engen Viererkette gestanden.
Ja.
Und dann kriegst du Führich nicht gedeckt. Als Zweitligisten kriegst du Führich nicht gedeckt.
Ja, den musst du doppeln. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann wird's schwierig. Und der hat halt einfach eine wahnsinnige Qualität, Tempo und Technik und auch den entsprechenden Abschluss. Das können wir in dem Fall einfach nicht verteidigen. Das ist halt einfach so. Nationalspieler und wir sind eine gute, durchschnittliche Zweitligatruppe und da muss schon viel zusammenkommen, dass es klappt. Und das war in dem Fall nicht der Fall und das ist auch in Ordnung. Stuttgart ist eine der, meiner Meinung nach, der Mannschaften in der Bundesliga, die den attraktivsten Fußball spielen. Sie spielen auch so einen Fußball, dem es eigentlich, ich sag's jetzt mal salopp, scheißegal ist, ob der Gegner eng steht. Die spielen nämlich immer in den Druck rein. Die wissen ganz genau, wie sie sich anspielen müssen. Die spielen sehr viel direkt in den Druck und machen dann über den dritten Spieler den Raum auf, über den Laufweg. Die machen wahnsinnig viele Dummy-Runs. Die wissen ganz genau, die wissen ganz genau, wie sich die anderen verhalten. Die haben nach vorne super eingespielte und sehr selbstbewusste Spielzüge. Und das ist super schwer, die zu verteidigen. Und das sieht man auch in der Bundesliga. Von daher, Nürnberg hat in seinen Umschaltmomenten, die haben ja einen wahnsinnig guten, schnellen Umschaltfußball gespielt. Die haben tolle Spieler vorne, offensive Spieler mit Justwan, Emredi und Tsimas. Die waren fantastisch, dieses Dreieck. Die haben uns da echt auseinandergespielt und auch gewirbelt. Die wussten aber ganz genau, was sie machen wollen. Die standen etwas tiefer als wir. Ich habe mir das nochmal in den Realformationen angeguckt.
Bist du jetzt irgendwie von Stuttgart auf Nürnberg gewechselt?
Ja, weil ich es wichtig finde, das nochmal zu sagen. Weil das gegen solche Mannschaften tun wir uns schwer. Mannschaften, die einen klaren Plan haben und ich sage jetzt mal situativ Spielsituationen einfach suchen, für die sie Lösungen haben. Und bei Nürnberg war das vorne dieses Dreieck. Die haben auch in den Druck reingespielt. Die wussten, die sind technisch in der Lage dazu, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten, abzulegen. Manchmal sogar hier und da etwas zu häufig, zu verspielt. Noch ein Schlenker zu viel bei Nürnberg. Und gegen Stuttgart war es auch so. Und da siehst du auch als gut verteidigende, massive Zentrale dann einfach schlecht aus. Weil diese Spielsituationen einfach gesucht werden. Bei Nürnberg war es der Ballgewinn, dann das schnelle Umschalten. Das hat mich fast schon ein bisschen an Mirko Slomka Hannover erinnert. Ihr gewinnt den Ball und dann habt ihr 10 Sekunden Zeit bis zum Abschluss. Oder RB Leipzig spielt auch so, oder hat lange Zeit so gespielt. So dieses Pressing, Gegenpressing und dann super schnell in die Tiefe.
Hat Milan Sasic nicht auch ähnlich gespielt? Ich glaube tatsächlich, es war doch der Spiegel hat doch damals irgendwie unseren Fußball mit den Ramones verglichen, wenn ich mich erinnere. Ne, also einen Ball irgendwie im Mittelfeld erobern und zack, nach vorne pölen und Jędrzejczyk läuft ihn schon ab.
Und dann Rock'n'Roll vorne.
Ja.
Ich glaube, da war technisch noch mehr.
Bob vorne.
Da war technisch noch mehr Qualität drin bei Nürnberg als damals unter Milan Žažić bei uns. Das ist ja schon fantastisch, oder? Also dieser Tsimas, der ist
irre. 18.
Wahnsinn, einfach. Und auch Emredi, also wie und Justwan, der kam ja, glaube ich, von Hoffenheim. Der ist sicherlich nicht umsonst mal in die erste Liga gewechselt. Der war, glaube ich, war der davor bei Paderborn? Ich weiß gar nicht, wie dem seine Vita ist, aber auch bei dem ist klar, der hat hohe Qualität. Auch Janda im zentralen Mittelfeld, der hat teilweise da Pässchen rausgehauen, Schnittstellenpässe. Das war schon zum Zungeschnalzen. Außerdem haben sie auch viel mehr Druck über die Außen machen können, aber eben nur situativ. Suarez und Willadsen waren nicht die ganze Zeit aufgerückt, sondern immer dann, wenn es ins Umschaltspiel ging, mit 4-5 Leuten vorne reingezogen und dann Halligalli zocken vorne drin und dann gucken, was passiert. Und in dem Fall war es dann halt, ist es gescheitert an Julian Kral und hier und da einem Fuß von Elvedi, Sirch oder Tomiak, der noch irgendwie blocken konnte.
Lag aber vor allen Dingen auch daran, wenn wir es bei Stuttgart sind, dass Frank Ronstadt auch einfach nicht die Qualität hatte an dem Tag, da irgendwas entgegenzuhalten. Den fand ich ganz, ganz, ganz schwach. Also wir haben gut, Chamra kommt jetzt anscheinend zurück, der wird ja auch eingewechselt, aber wir haben da dann rechts hinten dann echt ein Problem. Mhm. Und ehrlicherweise würde ich dann schon, wenn ich die Wahl hätte zwischen Ronstadt und Zimmer, würde ich mich immer für Zimmer entscheiden. Mhm.
Ja,
schon Ronstadt. Alleine vom Feeling her, vom Vorangehen her, vom, ja, weißt du, wie ich meine? Das hat so mentale, emotionale Gründe irgendwie, die, glaube ich, auch für eine Mannschaft nicht so unwichtig sind. Es ist ein Unterschied, ob Zimmer da steht, der FCK, der Lautra, oder, also nichts gegen Frank Ronstadt, bestimmt ein toller Typ, aber es ist einfach anders.
Ja, er wirkte auch jetzt nach seiner, war ja auch verletzt und kam nicht so rein. Ich hatte das Gefühl, er hat schon andere Ansätze gezeigt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon ganz gute Spiele gesehen habe, wo er mir gut gefallen hat, wo er mit viel Dynamik gekommen ist. Aber wir haben generell auch auf der anderen Seite Kleinhansel, wir haben nicht so wahnsinnig viel über die Außenverteidiger mit Ball Druck erzeugen können. Wir standen, ich habe es mir extra nochmal angeschaut in den Realformationen, wir standen schon mit Ball, haben wir versucht, das Spiel breit aufzuziehen. Wir haben auch nicht mehr so diese asynchrone Spieleröffnung gehabt. Wir hatten tatsächlich so einen Dreieraufbau und beide Außenverteidiger, Ronstadt war sogar fast noch ein bisschen offensiver als Kleinhansel übers ganze Spiel verteilt. Aber auch weil Jokota, ganz, über den wir auch noch reden müssen, ganz häufig sich eher hat fallen lassen. Also Jokota hat ja nicht so wahnsinnig die Breite gehalten, sondern ist eher so ein bisschen eingerückt in den Halbraum in der Zentrale, immer wieder zurückfallen lassen, den Ball gefordert. Meiner Meinung nach der einzige Spieler auf dem Feld, im Mittelfeld, eigentlich der einzige Spieler auf dem Feld beim FCK, der technisch mithalten konnte, mit dem, was Nürnberg vorne gezeigt hat, also vergleichbare Aktionen hatte in der Dynamik und oft auch nicht den Partner in Crime gefunden hat für seine Ideen. Ich glaube, da muss noch viel zusammenwachsen, auch auf der rechten Seite. Da war noch nicht, die Abstimmung hat noch nicht so gut gestimmt, offensiv so wie auch defensiv. Ronstadt hat wenig mit in die Offensive gearbeitet und Jokota ein bisschen zu sehr meines Dafürhaltens nach in die Zentrale, anstatt die Außen zu doppeln.
Hey, lass da mal Marlon Ritter mit ihm auf dem Platz stehen, aber das möchtest du ja nicht.
Für Daniel Hanslik oder für wen würdest du ihn dann aufstellen? Oder für Philipp Karloc?
Zum Beispiel, ja.
Für Philipp Karloc und dann versuchen mit dem defensiven Aremu die Balance auszupendeln.
Ja,
du,
warum nicht?
Könnte ich mir auch vorstellen. Aber unterm Strich, die letzten vier Spiele hat Philipp Karloc begonnen. Die letzten vier Spiele haben wir nicht verloren.
Ja, das wiederholst du jetzt zum dritten Mal.
Es ist wichtig. Es ist ein Faktum. Das kann man nicht einfach wegdiskutieren mit einer Meinung.
Vielleicht wir sind hier nicht auf Ex. Vielleicht hätten wir mit Marlon Ritter aber gegen Magdeburg dann auch gewonnen.
Vielleicht, das sind alles hypothetische Dinge.
Lass uns da jetzt nicht zurückspringen. Jokota, oder wir können da gleich noch drüber reden. Lass uns jetzt bei Jokota bleiben.
Ja.
Du hast ganz recht, das habe ich auch so gesehen, dass er so der Einzige ist, der was da technisch dagegen halten kann mithalten kann. Es war aber auch sein wirklich schlechtestes Spiel bisher, weil er einfach echt überhaupt nicht ins Spiel reinkam. Die Nürnberger haben ihn sehr gut rausgenommen. Er hat sich sehr oft festgetrippelt, er kam kaum dann auch mal am Mann vorbei und dann hast du ihn eigentlich schon seiner Stärke beraubt. Das ist ja das, was ihn so wichtig gemacht hat für uns, gegen Paderborn, gegen Düsseldorf auch und auch gegen Stuttgart war ja fantastisch, zeitweise. Mhm. Und wenn er das nicht mehr hinkriegt, ich weiß nicht, wie viele Triplings er genommen hat und wie viele er gewonnen hat. Ich habe die Zahlen gerade nicht offen. Mhm. Es dürften aber nach meiner Einschätzung nicht so viele gewonnene Triplings sein, aber sehr viele, die er probiert hat. Mhm. Der war raus. So, dann bist du nicht mehr im Spiel, dann ist er nicht mehr im Spiel und dann fehlt uns da einfach massiv etwas, was uns die letzten vier Spiele oder drei Spiele davor eben auch zum Erfolg geführt hat.
Ich glaube. Was du gesagt hast, ist schon ganz richtig. Ich habe in der ersten Halbzeit schon das Gefühl gehabt, dass Jokota wollte und dass er auch immer wieder sich angeboten hat. Das, was wir ja auch oft schon moniert haben in der Vergangenheit, dass so wer zeigt denn hier Verantwortung? Wer sagt denn hey oder wer signalisiert, wer symbolisiert denn in unserem Spiel? Spiel mich an, vertrau mir, du kannst ihn bringen. Sowas hilft ja einer Mannschaft, wenn du weißt. Ich spiele Jokota an, der macht was mit dem Ball. Und dann werden die Beine für dich auch vielleicht etwas leichter, als wenn es ein anderer Spieler ist, ein Richmond Tatchy oder sowas, der den Ball da festmacht und du davon ausgehen musst, wenn du jetzt nach vorne ziehst, musst du wahrscheinlich gleich wieder einen ganz, ganz weiten Weg zurücklaufen, weil Tatchy den Ball im Dribbling verliert, wenn das überhaupt eingeht. Jokota probiert halt wenigstens was. Und was mir auch gefällt ist, Was aber auch schnell umschwappen kann, ist, er regt sich wahnsinnig auf. Er regt sich auf, wenn seine Mitspieler nicht richtig reagieren. Er regt sich auf, wenn ihm was nicht gelingt. Er ist emotional im Spiel. Jetzt muss man nur gucken, dass er nicht zu einem Pöbler mutiert, sage ich mal, der die anderen runterzieht. Aber ich mag das. Ich glaube, das ist auch etwas, was der Mannschaft fehlt. So dieser gewisse Ehrgeiz, dieser Anspruch an sich selbst, eine gute Aktion anzubieten, wenn man den Ball bekommt. Denn man hat ihn nicht häufig im Spiel. Und Yokota, habe ich das Gefühl, will jedes Mal etwas initiieren. Er will jedes Mal etwas anbieten. Und das ist einer der wenigen Spieler, bei denen ich das Gefühl habe, dass das so ein Mindset ist. Hanslik hat das auch hier und da mal. Karloc auch. Dem gelingt aktuell nicht viel. Vor allem mit Ball. Der verdribbelt sich dann eher mal oder verliert den Ball und erzeugt dann wieder irgendwie einen Gegenstoß oder so. Das war teilweise echt unglücklich. Aber Yokota hat die Fähigkeiten und vor allem, er ist weit genug vom eigenen Tor weg, um es probieren zu können. Und wenn jetzt Opoku noch auf der anderen Seite seinen Konterpart sozusagen ein bisschen besser zurückkommt, ein bisschen mehr wieder reinkommt nach der Verletzung, kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit den beiden Spielern, wenn wir sie auch dann noch ein bisschen breiter aufstellen, so wie wir es ja in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg gemacht haben, ein bisschen mehr Breite in unsere eigene Offensive, in unser Ballbesitzspiel reinbringen, kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit den beiden ordentlich Gefahr erzeugen können. Und wenn noch ein Ache vorne drin steht, sowieso.
Ja, das ist auch dringend, also die Breite ist, glaube ich, dringend nötig, ja. Gerade wenn wir weiterhin mit Karloc und mit Aremu in der Zentrale spielen ja. wollen, dann brauchen wir die Breite. Wir haben das gegen Nürnberg sehr deutlich gesehen.
Ja.
Du hast ganz recht, über links kam im Prinzip nichts. Ne? Ja. Hanslik und Kleinhansel waren im Prinzip über, weiß gar nicht, wie lange die überhaupt drin waren, die wurden ausgewechselt. Ich habe irgendwann nicht mehr mitgeschrieben, weil ich nur noch hätte Chancen von Nürnberg aufschreiben müssen, da hatte ich immer keinen Bock mehr drauf. Die waren ja praktisch gar nicht im Spiel und Yokota hat eben nichts gerissen. Dadurch ging halt auch in der Zentrale einfach nichts, weil da ja kein Malon Ritter stand.
Also man muss ja sagen, Hanslik hat ja gar nicht links gespielt. Wir haben jetzt ja wirklich die letzten Spiele immer mit hängender Spitze gespielt. Also er ist ja auf der linken Seite hinter Ache so ein bisschen rummeandriert. Dann musst du dir halt überlegen, wenn du dann Breite ins Spiel bringen willst, muss ich halt entweder Karloc nach links vorne bewegen oder Karloc muss nach hinten absichern und Kleinhansel muss vorgehen. Was mich zum Beispiel irritiert hat, ist, wenn wir schon einen Aremu auf dem Platz haben, der ja wirklich defensiv die Sechs hält und den rechten Sechserraum eigentlich die ganze Zeit hält, würde ich mir von einem rechten Verteidiger wie dem Ronstadt einfach ein bisschen mehr offensiven Mut wünschen. Weil dann hast du ja schon jemanden hinter dir stehen, der eigentlich ein richtiger Abräumer ist. Und dann kannst du dir doch da mit Yokota mal die ein oder andere Aktion gönnen, meine ich doch. Wenn du jemanden hast, der Bock hat zu zocken. Und da kam mir einfach Ronstadt einfach, der kam mir da ein bisschen zu phlegmatisch rüber, muss ich sagen. Hm. Gerade mit Ball. War das einfach, fand ich zu wenig dafür, dass er da so einen Partner hat auf der Seite. Der auch wirklich noch die Breite gehalten hat mit Ball.
Absolut. Also ich bleib dabei. Rundstedt hat hier und da Ansätze gezeigt, aber insgesamt ist das dann auch eher zweite bis dritte Wahl. Und ich glaube auch, dass er gegen Chamra dann auch mittelfristig aber auch kein Land mehr sieht.
Ja, Chamra ist natürlich noch da. Zimmer, hast du ja schon gesagt, kommt vielleicht einfach immer wieder etwas zu schlecht weg, sehe ich eigentlich aktuell auch noch leistungsmäßig vor Ronstadt.
Ja. Ja.
Aber ja, vielleicht kommt da noch was. Wie gesagt, nicht so schnell abschreiben. Wir sehen, was mit den Abgeschriebenen passieren kann. Plötzlich starten sie durch.
Vielleicht sollten wir einfach viel häufiger hier Leute anzählen im Podcast und dann gucken, was passiert.
Ich denke, das hat ganz viel mit uns zu tun. Ja, ganz viel.
Ja. Hey, wir zählen ja niemanden an, wir sind ja nett normalerweise.
Das stimmt. Ja, kleine Side-Story noch, wenn wir jetzt gerade beim Nürnberg-Spiel sind. Miro Klose gegen seine Ex. Wie hast du ihn erlebt? So in der...
Ich habe es dir ja geschrieben, oder man muss dazu sagen, wir kommunizieren ja wenig während des Spiels, damit wir nicht zu viel verraten, was wir im Podcast schon sagen wollen. Aber da hat es mich dann schon gejuckt. Ja, das tut schon weh, irgendwie zu sehen, dass Miro Klose der FCK eigentlich scheißegal ist. Das ist so das Gefühl, dass ich so mitnehme. Vielleicht irre ich mich auch. Ich meine, er ist ja nun wirklich kein Charismatiker. Mhm. Wenn er da am Mikro steht, vielleicht meint er Dinge auch nicht immer so trocken und so naja, so halb gelangweilt, wie er sie sagt, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, er hätte den Trainerjob bei uns auch genommen. er hat sich ja damals angebiedert auch bei Sky, glaube ich, ne, wo er gesagt hat, er würde alles machen, er würde alles nehmen. Ich war ja vor der Saison froh, dass es nicht so gekommen ist und habe ihm auch nicht so viele Spieltage gegeben. Aber jetzt geht's ja ab. Also die haben ja, wir haben es gerade jetzt schon, naja, wir haben es nicht direkt gesagt, aber umschrieben, die haben ja eine wahnsinnig gute Struktur einfach. Ne, die wissen genau, was sie machen wollen.
Ja.
Deswegen kamen wir auch bis auf die 2-3 Chancen, die wir dann eben doch haben, weil wir eben so gute Spieler in der Offensive haben wie Ragnar Ache, kamen wir ja kaum zur Geltung. Mhm. Deswegen haben die uns ja im Prinzip auch dominiert, obwohl wir mehr Ballbesitz hatten. Mhm. Das muss man sich immer vorstellen. Wir hatten nach einer halben Stunde, nach 20 Minuten hatten wir, ich glaube, 70%, 65% Ballbesitz. Mhm. Aber trotzdem eigentlich nichts vom Spiel. Das liegt wirklich daran, dass Nürnberg einfach wahnsinnig gut strukturiert war.
Ja, die wussten halt, wie gesagt, genau, in welchen Räumen sie was machen wollen. Und unser Spiel war ja hier und da auch einfach, ich glaube, es hat auch viel mit so einzelnen Spielsituationen zu tun. Gerade dieser Pfostenschuss, wer war das? Ziemers? Ja, der so überlupft an der fast schon an der Auslinie, noch ganz gut abgedrängt, aber dann wirklich so schön chippt. Und der Ball ist fast drin. Das war ja wieder so ein Schlag ins Kontor, so gefühlt. Und danach ging es ja richtig ab dann wieder für Nürnberg. Also, dass da in der Phase kein Tor gefallen ist, war mehr als glücklich. Ja, wie du gesagt hast, sie wussten genau, was sie machen wollen. Sie wussten genau, wie sie es machen wollen. Und ich hätte ehrlich gesagt Miroslav Klose auch nicht so zugetraut. Es war auch schwer, ihn zu beurteilen. Er hatte ja vorher nicht wahnsinnig viel in seiner Vita stehen. Er war in Österreich, glaube ich, Trainer. Und davor, glaube ich, nur im Jugendbereich oder Co-Trainerbereich unterwegs, wenn ich mich richtig.
Dann ist zu Bayern, ja.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, also ich glaube, als wir damals mitgekriegt haben, er geht zu Nürnberg, wir waren, glaube ich, nicht die Einzigen, die gesagt haben, okay, spannend. Ich habe auch hier und da schon ein paar Häme wahrgenommen. Auch diese Aktion, dass er sich so ein bisschen angeboten hat auf dem Markt und gesagt hat, ja, ich mache im Prinzip alles, so wie du es eben ja auch berichtet hast. Das steigert ja jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass da jemand ist, den man jetzt unbedingt als Trainer haben muss. Aber ja, er hat jetzt eine gute Phase. Mal gucken, ob er das aufrechterhalten kann und ob die Mannschaft das aufrechterhalten kann. Es wurde übrigens gesagt, ja, diese Mannschaft sei ja so wahnsinnig jung. Ich habe noch mal auf Nürnberg mit den jungen Wilden, ich habe noch mal geschaut. Wenn ich mich richtig erinnere, war unsere Startelf nicht unwesentlich älter. Also ich glaube, Nürnberg hatte ein Durchschnittsalter von 25 Jahren und wir 25,8 oder so. Also unsere Mannschaft ist auch nicht so alt. Unsere Mannschaft besteht aus vielen 24-, 23-Jährigen. So, das ist.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da überhaupt keinen Blick drauf, weil es mir derartig wurscht ist.
Ja, ja.
So, wir sind nicht Borussia Dortmund und wir sind nicht RB Leipzig oder so oder Bayer Leverkusen, die ja dann auf sowas achten können. Wir nehmen einfach die Spieler, die gut genug sind.
Ja,
dann ist gut.
Obwohl
so, es ist mir völlig bums, ob der Typ, der das Tor schießt, 35 ist oder 21.
Klar,
ganz ehrlich.
Also kurzfristig auf jeden Fall. Langfristig sollten wir uns schon Gedanken dazu machen, dass wir Talente ausbilden, weil das müssen wir sein. Also wir müssen früher oder später Spieler besser machen und die dann auch gewinnbringend verkaufen. That's the business.
Sonst, total. Ja. Aber dafür sollte man kurzfristig erstmal stabil in der Liga bleiben.
Ja, und ich habe das Gefühl,
erstmal wichtiger.
Und ich habe das Gefühl, die Stabilität hat sich die letzten Spiele etwas eingeschlichen. Ich hoffe, dass sie bleibt. Wir hatten Glück, muss man auch dazu sagen. Wir hätten das Spiel gegen Nürnberg durchaus verlieren können, aber haben wir nicht. Und von daher jetzt eine gute Situation, in der wir uns befinden. Nachdem wir ordentlich unserer Einschätzung nach ja gestartet waren, sind wir doch jetzt in einer guten Ausgangslage.
Du teaserst schon deinen Zahlenpart an.
Nein.
Liebe Leute da draußen, ich muss euch vorwarnen, es gibt gleich wieder Professor Dr. Sebi.
Ach.
Wird uns gleich wieder mit Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen belehren. Bevor wir das machen, habe ich noch eine Frage, die mir dann wirklich lange unter den Nägeln gebrannt hat, die ich inzwischen aber schon fast wieder vergessen habe, nämlich: Was für ein fucking Problem hat der Titz eigentlich?
Wieso?
Alter, willst du mich verarschen oder was? Das war doch das Ding gegen Yokota. ja, was nicht gegeben wird, war doch ein glasklarer Elfmeter.
Ja.
Wie kann man sich denn nach dem Spiel hinstellen und sagen, das war kein Foul? Und sich dann einen da reinheulen von wegen zweiter Elfmeter und pipapo und hast du nicht gesehen.
Du magst Christian Titz nicht.
Ich habe gar nichts gegen Christian Titz. Wirklich gar nicht.
Okay.
Ich finde, Christian Titz ist mir relativ egal. Gut, dieser Mannheimer Akzent, der tut mir ein bisschen in den Ohren weh, aber dafür kann er nichts.
Heute bist du aber echt, also, was ist los? Hast du Red Bull getrunken vor der Aufnahme? Ja,
ich habe ein Bier getrunken. Ich mach gleich mein zweites auf.
Eieiei.
Nein, im Ernst, ich habe wirklich nichts gegen Christian Titz, aber ich finde, also klar, über diesen Elfmeter, der dann letztlich gegeben wurde, darüber kann man wahrscheinlich streiten. Ich habe jetzt keine Einstellung gesehen, die jetzt glasklar sagt, das war kein Foul.
Mhm.
So, das habe ich so nicht gesehen. Ich gehe mit, dass man den nicht unbedingt geben muss,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ja,
so, aber es ist auch nicht zwingend falsch, ihn zu geben, weil das ist, selbst wenn da nur eine kleine Berührung war, sie war halt nun mal da.
Ja.
Aber ganz davon abgesehen, dieses Ding in, wir sind jetzt übrigens, ihr Leute da draußen beim Magdeburg-Spiel, wir springen hier echt ein bisschen wild, dieses Ding ganz am Anfang gegen Yokota in der, ich habe es irgendwo aufgeschrieben bestimmt, in der 6. Minute, der wird glasklar umgerissen. Der Typ zieht, man sieht das doch deutlich, also es gibt doch kein klareres Textilvergehen, nannte man das früher so schön,
ja,
wie das. Und wenn das kein Elfmeter ist, ja dann, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, das weiß auch Christian Titz. Ich glaube, er hat sich geärgert und er wollte sich vielleicht auch schützen vor seine Mannschaft stellen, die schon ziemlich zusammengebrochen ist, je länger das Spiel gelaufen ist. Es haben ja auch viele gesagt, wir hatten irgendwie gegen Magdeburg so, ich glaube, wir haben ja die 2 Tore innerhalb von 5 Minuten gekriegt oder 4 Minuten oder sowas.
2.
2 Minuten, eine Standard und danach ein langer Ball aus der letzten Reihe hinter die Kette.
Ja, wo Tomiak pennt, genau,
ja,
und Hercher in grandios mitnimmt.
Unabhängig davon, das war das Spiel Pech, was wir dann hatten gegen Magdeburg, was wir jetzt das Spiel Glück gegen Nürnberg hatten, dass wir die nicht gekriegt haben, die haben wir bekommen. Ich meine, wie Philipp Hercher, unser Hecke, diesen Ball da mitnimmt, das ist ja so einfach, sieht so einfach aus, aber es ist so komplex und er legt ihn sich ja komplett richtig geil vor und die haben 2 Abschlüsse, 2 Tore. Da läuft's natürlich und danach bricht die Mannschaft nach und nach in sich zusammen. Nicht erst nach dem ersten Platzverweis, sondern schon davor kam er dann Lautern immer besser ins Spiel. Wir haben uns dann nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben uns ja auch wirklich die Chancen verarbeitet. Nachher auch einen richtig hohen X-Goals-Wert. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war. Aber wir hätten das Spiel ja eigentlich gewinnen müssen. Und das weiß natürlich auch die Mannschaft, die halt einfach gut begonnen hat. Also Magdeburg, die gut begonnen hat, die sich wahrscheinlich in der Pause auch viel vorgenommen hat. Und wenn du dann nach dem Spiel dastehst, dann suchst du halt irgendwie Entschuldigungen oder Situationen. Und klar ist das kleinkariert und auch faktisch einfach nicht richtig. Aber er ist Trainer von Magdeburg. Ich finde, man kann das so oder so halten, man kann es so oder so sehen. Und ich glaube, wenn er jetzt nochmal dazu gefragt würde, hätte er wahrscheinlich auch eine andere Position. Ich finde, also ist auch hypothetisch, aber ich gehe mal davon aus. Ich finde, Christian Titz lässt einen ganz erfrischenden Fußball spielen, mit sehr viel Risiko. Ich mag den Fußball von Christian Titz eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Ich gucke Magdeburg-Spiele ganz gerne, weil da eigentlich immer was los ist und weil mir dieser Spielansatz gefällt, dieses radikale Wir bauen auf und suchen dann, bereiten vor, wir spielen hier und da mal den langen Ball, aber wir versuchen schon, uns gepflegt hinten raus zu kombinieren, die ganze Breite des Feldes zu benutzen, den Gegner komplett zu stressen die ganze Zeit. Ich mag den Ansatz voll gerne und gegen den Mannheimer Akzent, ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Trainer für Lautern wäre, aber ich finde objektiv betrachtet, ist sein Ansatz, gefällt mir besser als manch anderer in der zweiten Liga.
Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass das ein Trainer für Lautern wäre.
Okay.
Aber das möchte ich jetzt nicht zu laut gesagt haben.
Okay.
Aber diesen erfrischenden Fußball von Magdeburg haben wir auf dem Betzenberg ja nicht gesehen. Die haben ja dann am Ende auch den Ball einfach nur weggepölt noch.
Ja, das stimmt. Aber die waren auch in Unterzahl und Magdeburg ist halt noch extremer als wir, spielen die ja ein sehr, sehr, sehr stark positionsorientiertes Spiel. Das heißt, die suchen immer den freien Spieler. Die spielen nie in den Druck, die spielen immer auf den freien Spieler. Die versuchen sich sozusagen rauszuspielen. Deshalb spielt der Torwart auch immer mit. Der wird dann zum wichtigsten Aufbauspieler. Der Dreieraufbau bei Magdeburg läuft über den Torhüter. Und da haben sie dann schon Überzahl und die versuchen immer, den freien Mann zu finden. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Stuttgart und Nürnberg. Und wenn du dann zu 10 bist, dann funktioniert das System Tietz einfach nicht mehr. In Unterzahl ist das System Tietz zum Scheitern verurteilt und wird zu einem sehr defensiven Ansatz, der dann nur noch auf Konter ausgerichtet sein kann.
Wobei ich diesen Kaas, der am Ende ja dann kurz vor Schluss auch noch gelb-rot zieht, den fand ich ja schon abgefahren.
Ja, der ist crazy.
Ja, der ist schon echt krass, Mann.
Ja, der hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Auch so der Typ ist auch einfach geil. Ich finde den nice. Ja.
Ja. Jetzt haben wir echt genug über die Gegner gesprochen. Lass uns wieder über uns sprechen.
Ja, wenn wir über uns sprechen wollen, müssen wir auch die Gegner berücksichtigen. Die zweite Liga ist eng. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Wir haben wieder gesehen, jeder kann jeden schlagen. Wir hauen jetzt alle Zweitliga-Floskeln raus, aber es ist tatsächlich so. Ich habe gerade noch mal einen Blick auf die Tabelle geworfen. Wir haben 4 Punkte nach oben zum Relegationsplatz und 6 Punkte nach unten. Das heißt, wir sind näher oben als unten. Das war das, was wir uns ja auch gewünscht haben vor der Saison. Ich bin zufrieden. Magdeburg ist ein Platz vor uns, trotz Christian Titz, und einen Punkt vor uns.
Ja. Ja, gut, aber mit 3 Punkten gegen Magdeburg wären wir jetzt vor Köln auf Platz 7. Mhm. Das sind ja immer Milchmännchenrechnungen, man weiß ja nie.
Gut, wir haben jetzt wichtige Spiele. Die nächsten beiden Spiele sind gegen Braunschweig und gegen Schalke. Das heißt, es sind Spiele, die sind aktuell, Mannschaften, die stehen aktuell unter uns. Beide nicht ganz so gut gestartet und ich würde sagen, Braunschweig vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen stabiler als Schalke. Jetzt hat Schalke gewonnen, aber schwierige Situation im Umfeld vom FC Schalke. Das heißt, das werden jetzt so Spiele, wo es wieder darauf ankommt, wo wir gucken müssen, dass wir unser Spiel, unseren Spielansatz aufs Feld kriegen, wo wir vielleicht auch wieder Geduld haben müssen gegen defensiv stehende Gegner. Und ja, das wird jetzt zeigen, geht es jetzt eher nach oben für uns oder nach unten. Das wären zwei ganz wichtige Spiele nach der Länderspielpause. Und dann kommt, glaube ich, noch Karlsruhe im Derby. Dann das nächste Spiel und dann kommt Köln. Die sind beide vor uns. Also das ist jetzt so ein bisschen Standortbestimmung und dann gucken wir mal, wo wir landen. Zur Winterpause hin oder nach der Halbserie sozusagen. Und dann kann man definitiv schon mal ein Halbserienfazit ziehen. Ich habe mir allerdings gedacht.
Wir spielen zwischendrin auch noch in Darmstadt übrigens.
Oh ja, Darmstadt. Auch spannend. Florian Kohfeldt. Mit einer Serie auch und mit wirklich guten Ansätzen. Habe letztens auch mal einen Podcast gehört, was Kohfeldt so alles angestoßen hat in Darmstadt. Das ist schon cool. Das hätte ich ihm ehrlich gesagt auch so nicht zugetraut. Ich gucke jetzt relativ wenig Spiele von Darmstadt 98, aber es scheint schon ein sehr gutes Match zu sein mit Flo Kohfeldt. Floko, wie ich ihn nenne.
Floko, ja. Du bist doch der Einzige.
Der Floko. Der das echt ganz gut macht. Also da kommen jetzt spannende Gegner, manche in der Krise, manche im Aufwind. Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber wir
Braunschweig hat die letzten 3 Spiele nicht verloren.
Ja.
1-1 gegen Münster, 0-0 gegen Paderborn und dann den großen HSV 3-1 weggeschossen.
Oh ja.
Und jetzt kommen sie zu uns auf den Betzenberg am 24.11., wenn diese blöde, nicht Euroleague,
Nations League.
Wir nehmen sie einfach, wie sie kommt.
Wir nehmen sie, wie sie kommt. Und es ist vielleicht auch ganz gut, jetzt eine Pause zu haben. Zu gucken, dass jetzt die Spieler, die so ein bisschen angeschlagen waren, hatten ja alle so ein bisschen Pläsierchen beim FCK, dass man da jetzt mal ein bisschen guckt, dass das Lazarett sich etwas lüftet und dass man dann aus der Länderspielpause hoffentlich gut rauskommt. Ich habe gehört, wir machen noch ein Testspiel gegen Union Luxemburg.
Ja, das habe ich hier gerade eben gelesen.
Ich habe noch nie von diesem Verein gehört. Oder ist das einfach eine Stadtauswahl oder eine Landesauswahl gegen die luxemburgische Nationalmannschaft? Man weiß es nicht.
Keine Ahnung. Aber weißt du, was mir unlängst aufgefallen ist, bevor wir jetzt überleiten in deinen Datenteil, wo du gerade von der besten zweiten Liga und hast du nicht was dich lustig gemacht hast. Tatsächlich gab es in letzter Zeit sehr viele Podcasts über die zweite Liga, Süddeutsche und so weiter und so fort. Die haben alle über die zweite Liga gesprochen. Und da geht es ganz viel darum, um große Vereine, Traditionsvereine. Und wir werden da nicht mehr genannt. Das ist mir echt in den letzten Wochen massiv aufgefallen.
Ich weiß nicht, was du
von Schalke,
was du für Schalke
natürlich, von Hamburg natürlich. Und dann sogar über Nürnberg wird ganz viel gesprochen, weil eben Miro Klose der Trainer ist. Und wir fallen irgendwie hinten über. Wir zählen irgendwie nicht mehr zu den großen Traditionsvereinen.
Ja, aber
wir waren zu lange weg.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wahnsinnig schlimm finde, dass man nicht über uns redet. Das zeigt ja, dass es weder in die eine noch in die andere Richtung übelst ausschlägt. Ich glaube, man redet nur über uns, wenn irgendwas passiert. Und über den FCK redet man sowieso am allerliebsten, wenn es irgendwie Richtung Krise geht. So, von daher, solange es um uns ruhig ist, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Dann kann sich die Mannschaft ja... Ja?
So ein schönes Zweitliga-graues Mäuschen.
Ja, so ein wir müssen ja nicht zu so einem Fürth werden, aber jetzt mal so ein paar Saisons in der zweiten Liga, um Anlauf zu nehmen und dann durchzustarten, fände ich jetzt nicht so schlecht. Und man muss ja nicht immer unbedingt so wahnsinnig in der Presse stehen. Also es reicht ja, wenn wir hier unsere Reichweite streuen. Wir haben eh die größte von allen Podcasts. Ja,
ich will mich darüber gar nicht beschweren, aber ich würde schon mal gerne wieder eine Ligatour vom Rasenfunk über den FCK hören. Aber gut.
Ja, das wird aber auch passieren. Also die sind ja immer einmal im Jahr ist ja jeder Verein dran. Das kommt schon. Die Frage ist nur, wann. Ja. Ja. Sommer, also jetzt wäre sozusagen der Zeitpunkt, wo wir aufhören würden zu palavern und miteinander im Gespräch zu sein. Und jetzt können alle die Ohren spitzen, die auf Daten und Statistiken stehen. Und alle anderen bis zum nächsten Mal. Nein, es ist total spannend.
Wir müssen dringend Kapitelmarken in unsere
Podcast einbauen. Skip den Datenshit einfach. ja. Also, ich habe mir irgendwie gedacht, wir waren jetzt 4 Spiele nicht auf Sendung aus unterschiedlichen Gründen. Es wäre jetzt auch irgendwie wahnsinnig uninteressant und lang gewesen, jedes Spiel jetzt einzeln durchzugehen und zu gucken, was jetzt da passiert ist. Ich glaube, die wichtigsten Dinge, die wir nennen wollten, haben wir schon genannt. Wir haben es auch in den letzten Ausgaben immer wieder mal thematisiert, was wir denken, was sich auch verändert hat unter Markus Anfang, jetzt seitdem der FCK von Markus Anfang trainiert wird. Die spielerische Weiterentwicklung war ja auch etwas, was der sportlichen Führung, genauer gesagt Thomas Heng, ja sehr wichtig war. Letzte Saison hat es immerhin dazu geführt, dass Dirk Schuster freigestellt worden ist, dass man gesagt hat, da ist keine Entwicklung zu erkennen. Jetzt habe ich mich eigentlich, und irgendwie kam ich am Wochenende auf die Idee und habe mir mal die Frage gestellt, ja, wie haben wir uns denn eigentlich entwickelt? Kann man da auch etwas aus den Zahlen und Daten ablesen? Und was man dann halt so macht, ne, als Freak, ist, man setzt sich hin und vergleicht im Prinzip die ersten 12 Spiele der vergangenen Saison mit den ersten 12 Spielen der aktuellen Saison und guckt, was hat sich denn in den Daten und Werten eigentlich getan? Was hat sich verändert? Und kann man davon Rückschlüsse darauf dazu ziehen, welche Veränderungen unter Markus Anfang tatsächlich angestoßen worden sind? Kleiner Spoiler, so viel Veränderung ist nicht erkennbar. Ich will kurz sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir folgende Parameter angeschaut. Torschüsse vom FCK, Ballbesitzquote, Passquote, die Laufdistanz in Kilometern, die gewonnenen Zweikämpfe, die Fouls und die Ex-Goals. Und die habe ich von allen 12 Spielen der vergangenen, von den ersten 12 Spielen der vergangenen Saison, habe ich den Durchschnitt der ersten 12 Spiele ausgerechnet und habe ihn mit dem Durchschnitt dieser Saison verglichen. Soll ich die Daten einmal preisgeben?
Wir schreiben das alles nochmal in die Shownotes.
Wir schreiben das. Ich mache vielleicht auch noch einen Social Media Post, wo ich das alles nochmal schön darstelle. Ich schick's dir dann für Instagram. Also, gucken wir uns die Torschüsse an. Wir hatten in der letzten Saison mit den ersten 12 Spielen unter Dirk Schuster, alle noch unter Dirk Schuster, ja, also die ersten 12 Spiele, da begann so ein bisschen unsere Krise. Ich glaube, das 12. Spiel war das 0-2 gegen Fürth. Da hat so angefangen zu wackeln bei uns. Egal, wir hatten im Schnitt 16,3 Schüsse aufs Tor pro Spiel. 16,3. In dieser Saison haben wir im Schnitt 13,75. Also
16,3 Schüsse aufs Tor im Schnitt?
Ja.
Bist du sicher?
Ja. Das ist allein.
Das erscheint mir krass viel zu sein.
Ja, es ist ein bisschen. Also wir sind ja beide Statistiker. Es ist der Mittelwert. Wir hatten ein Spiel. Das war das Spiel gegen, ich glaube, es war Osnabrück kannst mal nachgucken, ich bin in meiner Tabelle, am 8. Spieltag, da hatten wir 32 Schüsse aufs Tor in einem Spiel.
Ich erinnere mich an das Spiel.
Und am 7. Spieltag hatten wir 23. Allein diese beiden Spiele, und da hatten wir auch extremst hohe X-Goals-Werte, allein diese beiden Spiele ziehen das hart nach oben. Also, wir hatten im Schnitt 16,3 Torschüsse. In dieser Saison 13,75, also nicht ganz 14. Die Ballbesitzquote, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass Markus Anfang ja das Ballbesitzspiel bevorzugt oder etwas mehr wertschätzt, zumindest in der ersten Aufbaulinie erstmal über Ballbesitz Lösungswege zu finden, den Ball in die Tiefe vorzubereiten. Da sieht man eine kleine Veränderung. Im Durchschnitt hatten wir 44% Ballbesitz in den ersten 12 Spielen und der letzten Saison und dieser Saison haben wir 50%, also 6% absolut mehr Ballbesitz. Die Passquote lag bei 78%, Saison 23/24. In dieser Saison ist sie bei 81,25%. Also sie ist auch etwas angestiegen. Das zeigt, ja, wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz und wir spielen uns ein wenig besser den Ball zu. Oder ein wenig zumindest kommen mehr Pässe an. Ich will es gar nicht werten, ich sage einfach nur, es kommen mehr Pässe an. Spricht eigentlich dafür, dass das, was man sieht auch, wir spielen uns häufig den Ball in erster Linie hin und her. Jetzt kommt, finde ich, ein interessanter Wert. Das war ja etwas, was wir letzte Saison stark bemängelt haben, nämlich die Laufdistanz, also die zurückgelegten Kilometer. In den ersten 12 Spielen der vergangenen Saison haben wir im Durchschnitt 112,9 Kilometer zurückgelegt. In dieser Saison 113,05. Also wir sind 150 Meter mehr gelaufen im Schnitt. Das heißt, unsere Laufstatistik hat sich im Prinzip nicht verändert. Wir haben letzte Saison 96 Zweikämpfe pro Spiel gewonnen im Schnitt. Diese Saison 95, da sind wir leicht schlechter geworden, wenn man es so werten will. Letzte Saison hatten wir pro Spiel im Schnitt 11 Fouls, diese Saison 12. Der Ex-Goals-Wert letzte Saison lag bei 2,13 im Schnitt und diese Saison 1,84, also der ist auch gesunken um 0,3 Expected Goals in den ersten 12 Spielen. Insgesamt haben wir in den ersten 12 Spielen der letzten Saison 25,57 Expected Goals und haben daraus 24 Tore gemacht. Diese Saison haben wir 22,09 Expected Goals und haben daraus 20 Tore gemacht. Das heißt, auch die Effizienz ist nicht wirklich gestiegen oder gesunken, ein bisschen gesunken. Wir haben 23 Gegentore bekommen letzte Saison bei 24 eigenen Geschossenen. Diese Saison haben wir 20 eigene Geschossene und 18 Gegentore. Letzte Saison hatten wir 18 Punkte nach 12 Spieltagen und standen auf Platz 7. Diese Saison haben wir 17 Punkte und stehen auf Platz 10. Was will uns diese Datenauswertung sagen? War all das, was ich gemacht habe, komplett sinnlos und wir sehen einfach nur, wir haben keine Entwicklung? Vielleicht, zumindest wenn es die Werte angeht. Aber was man halt sagen muss, ist, man sieht in der Statistik, dass man aus eigentlich jetzt blanken Werten nicht unbedingt eine Veränderung erkennen kann. Wir haben eigentlich keine wirkliche Weiterentwicklung dieser Mannschaft, wenn man sich nur die Daten anguckt. Wenn man sich die Spielanlage anschaut und das, was wir vorhin thematisiert haben, die Variabilität innerhalb eines Spiels von Viererkette auf Fünferkette zu switchen, einfach Zonen anders zu besetzen, auch während eines Spieles mal umzustellen, sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Es schlägt sich einfach noch nicht so nieder in der Ausbeute der Punkte und auch nicht im Verhältnis Tore, Gegentore, also Offensive, Defensive oder Platzierungen in der Liga. Es zeigt sich noch nicht.
Nee, es ist vor allen Dingen insofern ein bisschen schief, als dass wir letzte Saison am Anfang ja wirklich sehr, sehr gut auch mitgespielt haben. Wir waren ja dann eine Nacht ja auch Tabellenerster. Und worauf es jetzt ankommt, und deswegen ist der Vergleich so ein bisschen schief, ne? Die ersten 12 Spieltage unter Schuster letzte Saison, wir haben noch alles tippitoppi. 18 Punkte, siebter Platz, ist doch alles wunderbar.
Genau.
So, vorher waren wir ganz oben dabei. Mhm. Worauf es jetzt ankommt, ist eben diesen Absturz, den wir letztes Jahr dann auch hatten, nach dem Spiel, wo war das denn? Dann, ne? Das war das Düsseldorf-Spiel dann.
Das ist aber da schon drin, das Düsseldorf-Spiel.
Das ist da schon drin, stimmt, das war der 10. Spieltag. Genau. Da haben wir so das 3-3 gegen Hamburg,
genau.
Und dann haben wir Pokal gegen Köln gewonnen und dann gegen
0-2.
Fürth verloren, ja. Wo sie damals alle gesagt haben, ja, das war halt dann die emotionalen Höhepunkte vorher, wo ich mich so geärgert habe.
Genau.
Ja, und die Woche drauf verlieren wir dann aber in Wiesbaden mit 2-1. Darauf kommt es jetzt an. Ne? Jetzt wird es spannend, dass wir jetzt diesen Absturz, diese Spirale nach unten, die wir letztes Jahr die dann da ihren Lauf genommen hat, in etwa um diese Zeit in der Saison, dass wir die jetzt eben nicht nehmen, sondern dass wir konstant bleiben oder vielleicht sogar noch besser.
Mhm. Ja, darauf wird es ankommen. Also ich glaube, die Saisons sind halt einfach vergleichbar. Jetzt wäre der Turning Point gewesen in der vergangenen Saison. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung entwickelt sich es bei uns. Ich habe schon das Gefühl, dass wir stabiler sind, insgesamt vom Kader, dass wir stabiler sind. Wir haben zwar Phasen innerhalb eines Spiels, wo wir einbrechen, aber ich habe das Gefühl, wir haben auch immer wieder Phasen nach einem Einbruch, wo wir uns wieder aufrappeln. Also dieses innerhalb der Mannschaft, ich hatte letztes Jahr ganz oft das Gefühl, dass man sich dann irgendwann so ergibt. Das habe ich unter Markus Anfang nicht mehr so. Und das gefällt mir
aber
eigentlich ganz gut.
Aber auch das, Sebi, erst gegen Ende der Saison. Also am Anfang der Saison ja auch nicht so.
Ja.
Am Anfang der Saison haben wir dem HSV immerhin 3-3 abgerungen. Gut, da waren wir auch, ich glaube, 3-1 vorne.
Ja.
Am Ende. So, ne? Aber wir haben auch gegen Köln gewonnen. Wir haben Hannover 3-1 besiegt.
Ja.
Das auch das ist, was mich wahnsinnig stört, wenn ich jetzt die Leute höre, die eigentlich auf unserer Seite sind, auf deiner und meiner Seite sind, die sagen, ey, hört mal auf jetzt mit dieser Meckerei, lasst mal den Anfang weitermachen. Das ist ganz oft das Argument, ja, letzte Saison hätten wir dieses Spiel verloren.
Mhm.
Das stimmt nicht, verdammt nochmal, das stimmt nicht. Mhm. Gegen Ende der Saison hätten wir dieses Spiel auf jeden Fall verloren. Mhm. Unter Friedel Funkel hätten wir ganz viele dieser Spiele auf jeden Fall verloren. Mhm. Aber nicht am Anfang der Saison.
Mhm. Ja. Klar, natürlich, wenn du halt in eine Abwärtsspirale kommst, dann irgendwann wird es auch schwierig, den Spirit hochzuhalten und dann zu gucken, dass du dich dann noch wehrst, wenn du die ganze Zeit geohrfeigt wirst. Ich habe aber trotzdem diese Saison den Eindruck, es ist auch nur ein Eindruck, wie gesagt, es lässt sich aus den Daten, die ich ja jetzt wirklich akribisch hier aufgeschrieben habe und aus der sich eigentlich nichts signifikant ableiten lässt, außer dass es relativ ähnlich ist wie letzte Saison. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass wir insgesamt stabiler sind. Wir haben hier und da mal kleinere Dellen, aber wir berappeln uns schneller. Und das hat mir in der Saison davor, also ja klar, die ersten 12 Spiele unter Schuster ist, wie gesagt, da war das nicht so. Da ging es dann sozusagen langsam runter. Aber wir haben auch, die Saison hat begonnen mit einer Niederlage gegen St. Pauli. Da wusste noch keiner, dass St. Pauli aufsteigen wird und die Liga dominieren würde. Aber trotzdem, auch da hat es am Anfang so ein paar Wellenlinien gehabt und dann ging es bergab. Ich habe das Gefühl, dass es in dieser Konstellation, mit dieser Mannschaft nicht so schnell geht, weil ich auch einfach sehe, dass wir andere Spieler haben. Die Qualität des Kaders ist meiner Meinung nach etwas größer als vergangene Saison. Die Spieler, die wir jetzt länger bei uns haben, die vorher in der dritten Liga schon bei uns waren, die wir ja auch noch in der Mannschaft haben, haben jetzt mehr Erfahrung auf diesem Niveau. Ich habe nicht mehr so die Befürchtung, dass wir so einen krassen Einbruch erleben, wie wir es in der vergangenen Saison gesehen haben. Das ist eine reine Hypothese. Das kann auch ganz anders kommen. Aber ich glaube das. Einfach, weil ich das Gefühl habe, diese Mannschaft hat eine etwas bessere Stabilität, etwas mehr Erfahrung in der Liga und wir haben mittlerweile auch bessere Einzelspieler. Auch jetzt gerade mit Jokota nochmal eine Option dazu bekommen, wo ich sage, der wird uns sicherlich noch den ein oder anderen Punkt einbringen, dieser junge Mann. Ja, die hatten wir letzte Saison in dem Ausmaß nicht, solche Optionen.
Nee, ja, das stimmt. Zusammengefasst würdest du sagen, wir erleben eine Stagnation. Und da würde ich jetzt an, lass mich mal ein Witzchen machen. Ich nehme jetzt an Markus Anfangsstelle ganz schlecht schlafen, denn wir wissen ja, Stagnation, mein Lieber.
Ist Rückschritt. Ja. ich glaube, das wird Thomas Heng noch das ein oder andere Mal auf die Füße fallen. Und es ist wohlfeil und nicht möglich, jetzt darüber zu diskutieren, was passiert wäre, wenn er Dirk Schuster nicht entlassen hätte letzte Saison. Ob wir nicht besser dagestanden hätten. Das kann man so nicht sagen. Aber auf
das Gespräch habe ich überhaupt keinen Bock mehr inzwischen. Die Nummer ist jetzt auch vorbei.
Ja,
darüber brauchen wir nicht mehr sprechen.
Aber was ich schon sagen wollte, auch mit der Darstellung meiner Daten, eine wirkliche Entwicklung dieser Mannschaft lässt sich noch nicht so ablesen aus den Daten. Da musst du schon genau hinschauen. Und wenn du hinschaust, dann sind es ja nur Abläufe, Konstellationen Abläufe und Konstellationen auf dem Spielfeld, die verändert worden sind unter Markus Anfang. Keine Frage. Aber die ja auch nur deswegen umgesetzt und verändert worden sind, um erfolgreicher Fußball zu spielen. Es geht ja nicht darum, irgendwie schöner zu spielen oder sowas. Im Endeffekt geht es ja darum, erfolgreicher zu spielen, Lösungen zu finden, aktiv Fußball zu spielen, eine Idee zu haben mit dem Ball. Ich glaube, das war die gewollte Veränderung, die Thomas Hengen anstoßen wollte mit dem Trainerwechsel vergangene Saison. Und ich glaube, dass er weiß, dass das tatsächlich ein Fehler war in der Form, wie das letzte Saison gelaufen ist. Und ich glaube deshalb, dass auch Markus Anfang etwas mehr Zeit haben würde, würde es nochmal zu einer Krisenphase beim FCK kommen. Ich glaube einfach, dass man aus diesem, das oder hoffe das, dass man aus diesem Fehler gelernt hat. Und um nochmal dieses Thema, was du ja auch nicht magst, Kontinuität anzusprechen, es lohnt sich halt auch einfach, mal an einem Trainer festzuhalten und mal zu sagen, wir gehen auch mal durch eine schwierigere Phase miteinander durch. Das ist auf lange Sicht ist das bessere Modell.
Ich wehre mich jetzt nicht gegen diese Verleumdung, die du hier mal wieder vom Stapel lässt, denn das habe ich so nie gesagt. Hört's einfach in den alten Folgen nach. Ich möchte mal kurz hier dieses Grauen dir einfach mal vorlesen.
Bitte.
Ich habe es hier gerade vor mir. Heute vor einem Jahr. Wir haben heute den 12.11. Haben wir 2-1 in Wiesbaden verloren, ja. Am 12.11.2023. Dann haben wir ein Testspiel gemacht, 1-0 gegen F91 Dudelange.
Ja.
Spricht man die so aus?
Dudelange.
Dudelange.
Ich weiß es nicht.
Verloren.
Düdelingen.
Dann haben wir, ja. Dann haben wir 3-0 in Kiel verloren, 4-1 in Magdeburg. Mhm. Dann haben wir im Pokal 2-0 die Nürnberger weggeschossen. Dann haben wir 2-1 verloren gegen Hertha zu Hause, 2-1 in Braunschweig, 3-0 Testspiel in Dresden verloren, 2-0 in St. Pauli verloren. Und dann kam der FC Schalke und hat uns erlöst. Mhm. Wir haben 4-1 zu Hause gewonnen. Mhm. Das war dann der 26. Januar.
Ja.
Dass wir wieder gewonnen haben, ja. Diesen Jahres.
Ja.
Ein Albtraum.
Hast du das Gefühl, dass uns das diese Saison passieren könnte?
Also überhaupt nicht.
Natürlich könnte es, aber glaubst du, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass uns eine solche Negativserie mit so viel komischen Entscheidungen aus der sportlichen Hüfte nochmal droht, diese Saison? Ich habe es aktuell nicht.
Tatsächlich habe ich das Gefühl auch überhaupt nicht. Dafür ist die Mannschaft einfach mittlerweile auch gefestigter. Jeder weiß so ungefähr, was die Abläufe sind. Bis auf die zwei Ausnahmen, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Und wir haben einfach mit Lukas Ziyech einfach einen richtig guten Abwehrspieler auch dazu bekommen.
Ja, und ich finde auch, wir haben einfach auch noch, wenn man sich unsere Mannschaft mal anschaut, auch jetzt gerade gegen Nürnberg oder jetzt die letzten 3-4 Spiele, wenn du die Leute anguckst, die aufgelaufen sind in der Startelf, ich sehe bei jedem noch Potenzial, mehr Leistung, bessere Leistung abzuliefern. Also ich glaube, die spielen alle noch unter ihrem Limit. Ich glaube, Nürnberg spielt so ein bisschen gerade am Limit. Die haben gerade so die surfen auf der Limitwelle. Ich glaube, die sind so ein bisschen leistungsmäßig gerade on top. Mehr geht da nicht. Und ich glaube aber, wir haben schon noch, also ich nehme jetzt einfach nur Kleinhansel, Karloc, auch Aremu, Ronstadt, Ziyech sicher auch, der hat gute Spiele gemacht, fantastische Spiele, aber der hat jetzt erst 4 Spiele gemacht. Also lass den mal noch 10 Spiele machen, dann ist er vielleicht noch eine Runde stabiler. Hanslik ist, glaube ich, ziemlich am Leistungslimit aktuell. Yokota nähert sich dem wahrscheinlich. Das ist schon fantastisch, was der spielt. Also das muss man schon mal sagen, das ist crazy für die zweite Liga und für unsere Verhältnisse sowieso. Ich kann mich nicht erinnern, wer der letzte Spieler war, der technisch so versiert war, den wir beim FCK hatten, der
José Dominguez.
Ja, barischartig. hier, Florian Pick. Nein. Also Yokota ist schon nochmal eine Schippe mehr. Ache hat bestimmt auch noch 10-20% aktuell in seiner Form mehr im Tank. Der Einzige, der meiner Meinung nach, oder die Einzigen, die so ein bisschen an ihrem Leistungslimit spielen, ist Kral. Kral spielt jedes Spiel einfach top-notch, meiner Meinung nach. Das, was man halten kann, hält er. Da macht wenig Fehler, wenn dann große, aber wenig. Und Boris Tomiak sehe ich tatsächlich gerade auf der 6 an seinem Leistungslimit angekommen. Und der kann sich aber in der Innenverteidigung wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiterentwickeln, noch ein bisschen mehr reinspielen. Also ich sehe einfach noch, ich sag mal, 10-20% Potenzial leistungsmäßig nach oben bei jedem Spieler. Und das ist auch gut. Jetzt gucken wir mal, ja, Markus Anfang war ja auch am Anfang der Saison ein Freund, häufig die gleiche Startelf, Stabilität in die Startformation reinzukriegen, darüber Stabilität in die Spiele zu bekommen. Vielleicht bleibt er ja jetzt auch trotz Rückkehrer jetzt erstmal bei dieser Startelf. Ich könnte mir vorstellen, dass Ronstadt noch, also die Rechtsverteidigerposition, tatsächlich diejenige ist, über die er am meisten nachdenkt. Und vielleicht wächst ja da was so zusammen, was sich einspielt. mit oder ohne Zimmer. Und ja, Zimmer und auch mit oder ohne Ritter. werden wir sehen. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Und ich glaube, dass wir werden diese Saison nicht in so eine tiefe Krise reinrutschen. Da sind andere Mannschaften gerade, Stichwort Fürth. Ich habe gehört, die haben heute den Interimstrainer gefeuert, der eigentlich bis zum Winter bleiben sollte. Den haben sie jetzt rausgeworfen. Also Fürth crazy, oder?
Ja, ist verrückt.
Also ist verrückt. Das ist nicht zu fassen.
Ja. Aber gut, es könnte mir nicht egaler sein, was in Fürth abgeht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich gucke immer so ein bisschen nach unten. Ich freue mich, wenn da Leute, also was heißt freue mich, aber ich finde es beruhigend, wenn man weiß, da unten sind Mannschaften drin. Die Aufsteiger sind nicht so überragend dieses Jahr und du hast so ein paar Mannschaften am Struggeln, die auch so im Umfeld struggeln. Da denke ich mir so, okay, struggelt ihr mal und wir sind so schön unterwegs im Mittelfeld, schön im Windschatten, uns beachtet keiner, uns hat niemand so richtig auf dem Zettel, das tut uns gut, da sind wir auch nicht in jedem Spiel Favorit, das ist sowieso immer gut, dann sind wir so ein bisschen hier und da auch der Underdog gegen die großen Vereine, die du vorhin in dem Podcast zitiert hast, das steht uns besser.
Und zum Abschluss hätte ich noch etwas Positives. Ich finde ja, wenn man an das Düsseldorf-Spiel zurückdenkt, um mal wieder an den Anfang des Podcasts zu kommen, bei dem Julian Kral wirklich nicht so gut aussah, wo er auch Kovnacki ordentlich weghaut und einen Elfmeter verursacht. Auch da haben wir gewonnen. Das heißt, wir können auch an Tagen, an denen unser Torwart nicht der überragende Rückhalt ist, der er sonst ist, auch an diesen Tagen können wir gewinnen.
In der Tat.
Das hoffen wir mal, dass wir das in anderthalb Wochen, zwei Wochen gegen, ich habe schon wieder
Braunschweig.
Vergessen. Braunschweig. Dann da auch zu Hause? Nee, in Braunschweig, ne?
Ich glaube, in Braunschweig und dann zu Hause gegen Schalke? Müsste man nochmal gucken.
Wie auch immer, ihr könnt ja selber gucken.
Nee, zu Hause gegen Braunschweig und auf Schalke dann.
Ach stimmt, das Spiel ist ausverkauft, das Braunschweig-Spiel. Tut er komplett die ausverkauft, ja? Anscheinend.
Oh ja, Traditionsduell.
Weil irgendwie Jugendvereine vergünstigt oder Jugendmannschaften vergünstigt Karten bekommen haben oder so, habe ich irgendwo gelesen.
Cool.
Finde ich auch. Und damit machen wir einen Deckel drauf, oder?
Machen wir einen Deckel drauf. War schön.
War schön, fand ich. Es war ein bisschen wild.
Ja.
Wenn ihr da draußen uns verbessern wollt, über uns schimpfen wollt, dann schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder per E-Mail an
teufelimdetailpodcast@gmail.com.
Ganz genau, kein Mensch schreibt mir E-Mails heutzutage. Ich weiß gar nicht, warum wir die...
Ja, schreibt auf X oder Instagram.
Ja, auf X habe ich mich abgemeldet jetzt nach der US-Wahl. Ja, aber wir wollen jetzt nicht ins Politische, sondern ins Bett. Beziehungsweise noch ein Feierabendbier trinken. In diesem Sinne, vielen Dank, Sebi. Vielen Dank, ihr da draußen. Macht's gut, schönen Abend. Bis bald.
Ciao.
Abonniert uns. Ciao. Juhu.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.